RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
CDU-Chef Merz spricht laut seinem Generalsekretär Lindemann schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Lindemann sagte der Rheinischen Post, diese Zurückweisungen werde es geben, so sei es im Koalitionsvertrag vereinbart. Er nannte es außerdem entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das erleichtere zum Beispiel Abschiebeflüge. Die deutschen Arbeitgeber kritisieren die Rentenpläne aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Nach Berechnungen ihrer Bundesvereinigung kosten das konstante Rentenniveau von 48% und eine bessere Mütterrente bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Es sei leider keine Anstrengung zu erkennen, um die Ausgaben zu begrenzen, sagte Arbeitgeberchef Kampeter. Um die Vorhaben zu bezahlen, müssten also die Beitragssätze steigen. Das bedeutet am Ende höhere Arbeitskosten für Unternehmen und weniger netto für die Beschäftigten.
Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis zum 25. April fertig sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 16 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 10 und in Fürstenwalder Spree 15 Grad, schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend Wolke, später auch Schauer und Gewitter möglich, maximal 24 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel, willkommen. Zwar hat der US-Präsident in dieser Woche seine Zölle für die meisten Länder nach weniger als einem Tag schon wieder ausgesetzt, für zunächst 90 Tage. Trotzdem versuchen natürlich alle möglichen Betroffenen, sich auf die Zeit danach jetzt vorzubereiten. Auch der Gouverneur der Republik Kalifornien, Gavin Newsom, ein Demokrat, versucht, die Trump-Zölle zu umgehen. Wie er das anstellen will, erklärt unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Donald Trumps Zölle stehen nicht für alle Amerikaner, sagt Gavin Newsom auf Social Media. Schon gar nicht für diejenigen, die ich repräsentiere hier in Kalifornien, der fünftgrößten Wirtschaft weltweit.
Donald Trump's tariffs do not represent all Americans, particularly those that I represent here in the fifth largest economy in the world.
Gavin Newsom hat eine ganze Menge Gründe, Angst vor den Auswirkungen extremer Zölle vor einem Wirtschaftskrieg zu haben. Es stimmt, dass Kalifornien eine Wirtschaftsmacht ist. Der Bundesstaat hat den mit Abstand größten Anteil am US-Bruttoinlandsprodukt, gut 14%. Mehr als 4 Billionen Dollar hat Kalifornien 2024 erwirtschaftet. Nur die USA, selbst ohne den Bundesstaat, China, Deutschland und Japan hatten ein größeres Bruttoinlandsprodukt. Aber einen großen Anteil an Kaliforniens Wirtschaftsleistung hat der Außenhandel, erklärt Politico-Wirtschaftsredakteur Jeremy B. White beim Fernsehsender Fox. Kalifornien ist ein großer Lebensmittelexporteur und einige der größten US-Häfen liegen dort. Wir reden über eine ganze Reihe von Sektoren, die unmittelbar betroffen sind. Die wirtschaftlichen Folgen abzumildern, muss im Interesse des Gouverneurs liegen. Anteil am Außenhandel hat auch der Tourismus. Dass im März deutlich weniger Menschen Menschen die USA besucht haben als im Vorjahr, führen Beobachter auch auf die Politik Donald Trumps zurück. Im Tech-Bereich geht es sowohl um Dienstleistungen als auch um Produkte. Fachleute gehen derzeit beispielsweise davon aus, dass Apple die Preise für neue Produkte wegen der Zölle deutlich anheben wird. Ein anderes Paradebeispiel für drohende Folgen sei die Landwirtschaft, erläutert Max Gordon vom Fox Business Channel. Kalifornien exportiert mehr Lebensmittel als jeder andere US-Bundesstaat. Newsom ist generell in Sorge, besonders aber, weil Mandeln in den USA exklusiv in Kalifornien angebaut werden und die wichtigste Exportfrucht sind. Die Mandelproduzenten in Kalifornien hatten schon 2018 mit Verlusten durch Zölle zu kämpfen, die China damals verhängt hatte. Es ging um knapp $1 Milliarde. Nach den Trump-Ankündigungen haben wichtige Abnehmer neue Zölle angekündigt, die den Absatz oder die Gewinnspanne schmälern könnten. Die wichtigsten Abnehmer sind die EU, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, China und Japan. Die EU und China planen schon Gegenzölle. Aber das muss doch nicht sein, sagt Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und betont, Kalifornien sei weiterhin ein verlässlicher Handelspartner und an partnerschaftlichen Beziehungen interessiert. Wir wertschätzen den internationalen Handel. Wir hoffen darauf, diese Beziehungen weiter zu stärken. Unseren Handelspartnern sagen wir, Kalifornien bleibt eine starke Kraft und wir hoffen, dass sie das in Bezug auf Produkte aus Kalifornien berücksichtigen. Konkret bittet Newsom die ausländischen Handelspartner, kalifornische Erzeugnisse und Dienstleistungen von Gegenzöllen auszunehmen. Schön und gut, aber heißt das, dass deutsche Erzeugnisse, die in Kalifornien auf den Markt kommen, umgekehrt von den Trumpschen Zöllen verschont bleiben könnten? Kalifornien hat in der Vergangenheit sehr wohl schon eigene Interessen gegenüber Washington durchgesetzt, sagt Politico-Redakteur Jeremy B. White. Wir haben das in der ersten Trump-Legislatur gesehen, als Kalifornien mit den Autoherstellern strengere Schadstoffgrenzwerte ausgehandelt hat. Zölle sind natürlich eine komplexe Angelegenheit, aber es ist gängige Praxis, dass Kalifornien anders handelt als Washington. Zölle sind tatsächlich eine komplexe Angelegenheit, einerseits. Andererseits ist es ganz einfach. Zölle werden in Washington festgesetzt für alle Bundesstaaten. Newsoms eigene Möglichkeiten, die Folgen mit Geld aus der Staatskasse abzufedern, so dass die Preissteigerungen für importierte Waren und Dienstleistungen gedämpft werden, Exporteure weniger Umsatzeinbußen haben oder die Gewinnmarge weniger geschmälert wird. Das allerdings kann sich Kalifornien trotz Wirtschaftsstärke nicht unbedingt leisten. Denn ganz abgesehen von der Frage, wie das zu finanzieren wäre, rund 30% des Haushaltes wird mit Geld vom Bund bestritten und Donald Trump könnte Kalifornien das Leben über diesen Hebel sehr schwer machen.
Informationen von Reinhard Spiegelhauer waren das aus den USA. 3 Tage ist die Einigung über den Koalitionsvertrag nun alt und so langsam haben sich alle, die es wissen wollten, durch die 144 Seiten gearbeitet und ihre Anmerkungen an den Rand geschrieben. Die deutschen Arbeitgeberverbände zum Beispiel sind unzufrieden mit den Rentenplänen der neuen Koalition. Die hatte sich darauf verständigt, das Rentenniveau in Deutschland bis 2031 bei 48% des Durchschnittseinkommens zu sichern. Das finden die Arbeitgeber viel zu teuer. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Steffen Kampeter vermisst im Koalitionsvertrag Ideen, um den Kostenanstieg zu bremsen. Und er warnt vor Nachteilen auch für die Beschäftigten. Jim Bob Nikschas aus dem Hauptstadtstudio mit den Details.
Bis 2031 wollen Union und SPD das jetzige Niveau der Rente stabil halten. Außerdem soll die sogenannte Mütterrente steigen. Beide Maßnahmen zusammen kosten rund 50 Milliarden Euro, hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA ausgerechnet. Union und SPD wollen diese Mehrkosten eigentlich aus der Staatskasse zahlen. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter rechnet trotzdem damit, dass schon in den nächsten Jahren die Rentenbeiträge weiter ansteigen. Von heute 18,6 auf über 20%. Arbeitgeber hätten dann noch höhere Kosten und Beschäftigte noch weniger netto, sagte Kampeter der deutschen Presseagentur. Vor allem auf die zusätzliche Mütterrente hätten Union und SPD verzichten sollen, findet er. Die geschätzten Ausgaben von 5 Milliarden Euro würden an anderer Stelle fehlen. Von den Arbeitgebern kommt allerdings auch Lob. Dass Rentnerinnen und Rentner mit Steuervorteilen motiviert werden sollen, weiterzuarbeiten, hält Kampeter für richtig. Für ihn macht das aber nur Sinn, wenn Union und SPD gleichzeitig bestehende Anreize abschaffen würden, früher in Rente zu gehen. Der Mangel an Arbeitskräften sei ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft.
Der Beitrag von Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas. Morgen ist Palmsonntag, dann ist es nur noch eine Woche bis Ostern, dem wichtigsten Fest für Christen. Für Juden beginnt schon heute Abend Pessach, das jüdische Fest der Befreiung. Dabei wird an den Exodus, also den Auszug aus Ägypten, erinnert. Wichtig dabei das Verbot von Chametz. Das sind gesäuerte Produkte aus so ziemlich allen Getreidearten. Die Tradition symbolisiert die hastige Flucht aus Ägypten. Unser Reporter Miron Tennenberg erklärt, was die Regel so nach sich zieht.
Noah Fein putzt und sortiert seit 2 Wochen.
Die Matze-Packung noch vom letzten Jahr. Ich kaufe immer viel zu viel. Dann Couscous. Couscous ist ja aus Weizen. Das kommt also unter die Kategorie Chametz. Dann so Sachen, die gegoren sind. Also Sojasauce unterlegt in einem Gärung.
Pessach-Vorbereitung heißt vor allem Frühjahrsputz. In jüdischen Haushalten wird dann jeder Krümel Chametz aufgespürt. Und das mit einer gewissen Art Hingabe. Für die N40-Jährige ist das allerdings jedes Jahr aufs Neue eine echte Herausforderung.
Ja, also es ist immer erstmal ein großer Berg, aber irgendwann ist man halt auch so ein bisschen im Putzrausch. Und es bekommt fast so was Meditatives, wenn man hier dann tatsächlich auch mal durch die Wohnung wirbelt und die Schränke verrückt und guckt, was sich dahinter verbirgt. Und dann hat man ja auch mal Zeit, irgendwie die Gedanken laufen zu lassen dabei.
Trotz aller Mühe. Komplett chametzfrei wird selbst die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung vermutlich nicht. Falls mal was übersehen wird, kein Drama, so etwas passiert halt.
Aber wir haben ja eine Formel, bevor dann Pessach beginnt, sagen wir also alles Chametz, was sich jetzt noch in meiner Wohnung befindet, möge sein wie Staub. Und von daher ist auch so eine dicke Challah nicht mehr wirklich existent.
Die Challah ist ein Hefeteigzopf für den Schabbat, also Chametz. Doch ganz so leicht geht es dann doch nicht. Rabbiner Jeremy Borowitz von der Studierendenorganisation Hillel Deutschland skizziert das so.
Obwohl es ideal ist, das gesamte Chametz vor Pessach aufzuessen, ist dies manchmal nicht möglich. Was ist, wenn ich im Januar zu viele Nudeln gekauft habe? Oder eine 5 Kilo schwere Tüte Haferflocken? Oder vielleicht eine schöne Flasche Whisky, der aus Weizen hergestellt wird und ebenfalls verboten ist.
Daher haben Rabbiner vor etlichen Jahren einen interessanten Mechanismus erfunden, um das Problem zu lösen. Jüdinnen oder Juden suchen für das Chametz einen abgelegenen Platz in ihrer Wohnung und verkaufen es mittels eines Vertrages an eine nichtjüdische Person.
Normalerweise ist der Betrag, für den das Chametz verkauft wird, nicht sehr hoch, sondern eher klein und symbolisch.
Auch der orthodoxe Jeremy Borowitz macht es so.
In diesem Jahr werden wir unser Chametz an einen guten Freund in Berlin verkaufen, der kein Jude ist und eigentlich ein praktizierender Muslim.
Und so kann er nach dem Feiertag sein Chametz einfach wieder zurückkaufen. Doch bis dahin gilt für eine gute Woche strenge Hygiene. Und was andere Leute im eigenen Schrank deponiert haben, hat angesichts des Feiertags niemanden zu interessieren.
Heute beginnt das jüdische Pessachfest. Der Beitrag war von Miron Tennenberg. Ob Geschäftsreise oder Urlaub, Fliegen produziert jede Menge CO2. Eine Möglichkeit, das zu reduzieren, könnten umweltfreundliche E-Fuels werden. Die Produktion solcher Ökokraftstoffe kostet allerdings erstmal sehr viel Geld. Der Unionspolitiker Thomas Bareis hat gerade als Verkehrsexperte am Koalitionsvertrag mitgeschrieben, er will die E-Fuel-Produktion aus Einnahmen der Flugsteuer staatlich mitfinanzieren.
Die jetzige Bundesregierung noch, die Ampelregierung hat diese Unterstützung von 2 Milliarden Euro auf, glaube ich, 70 Millionen Euro runtergefahren, also sprich komplett gestrichen. Insofern ist natürlich auch kein Wunder, dass wir natürlich jetzt Schwierigkeiten haben, natürlich diesen schnellen Hochlauf auch sicherzustellen. Sprich, wir müssen schnell was nachholen, was wir die letzten 3 Jahre versäumt haben.
Mit gutem Gewissen in den Flieger steigen, sind Ökokraftstoffe dafür der richtige Weg oder sollten wir auf Flüge lieber viel öfter verzichten? Darüber diskutiert Sascha Hingst mit seinen Gästen morgen ab 11:30 im RBB 24 Inforadio Forum. Und weiter macht hier Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der Blick auf die Uhr, 12.14 Uhr, also in einer guten Dreiviertelstunde ist Anstoß im Berliner Olympiastadion. Und dann wollen die Fußballer von Hertha BSC ihre jüngste Erfolgsserie fortschreiben. Der 4. Sieg in Folge soll gegen Zweitligakonkurrent Darmstadt gelingen. Und dies im heimischen Olympiastadion, das die Mannschaft in dieser Saison ja mehr belastet als beflügelt hat. Keine andere Zweitligamannschaft hat zu Hause weniger Punkte geholt als die Hertha. Aber zuletzt gelang gegen Karlsruhe ja ein Sieg. Jakob Rüger ist unser Reporter im Olympiastadion und kann sich jetzt mal als Fußballpsychologe betätigen. Also bitte sehr, Jakob, hat die Hertha ihren Heimflug endlich besiegt?
Ja, das werden wir, glaube ich, heute gegen Darmstadt erst so richtig sehen. Aber es ist in der Tat so, dass Hertha BSC in der Heimtabelle der zweiten Fußball-Bundesliga auf dem letzten Platz steht, nur 11 Punkte geholt hat. Und wenn man sich dann anguckt, dass die Berliner auswärts eigentlich richtig gut unterwegs sind, dort in der Auswärtstabelle auf Platz 4 stehen, dann zeigt das eigentlich schon, dass diese ganze Saison hier zu Hause im Berliner Olympiastadion so ein bisschen in die Binsen gegangen ist. Keine Frage. 3 Siege in Folge. Hertha ist aktuell das heißeste Team der zweiten Liga. Und 4 Siege in Folge gab es zuletzt wirklich 2013. Das ist unfassbar lange her. Der Trainer hieß damals, die Älteren werden sich erinnern, Jos Luhukay war in der zweiten Liga.
Dieses heiße Team wollen 45.000 Fans heute sehen. So viele sind angekündigt. Wie viele von denen sind schon da im Stadion?
Ja, ich würde sagen, das Olympiastadion ist so zu gut ein Drittel gefüllt. Viele stehen noch draußen. Darunter werden auch 2500 Darmstädter Fans sein, die ja auch nicht zufrieden sind mit der Saison ihrer Mannschaft. Der Absteiger, es ist als Übergangssaison tituliert worden für das Team von Florian Kohfeldt, hat sich lange schwer getan am letzten Spieltag, ein 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth. Und klar ist auch, wenn beide Teams sind in der Tabelle sehr dicht beieinander, wer hier heute gewinnt im Berliner Olympiastadion, der kann dann die Planungen festzurren für die nächste Saison in der zweiten Liga.
Hast du schon die Aufstellung? Gibt es personelle Überraschungen?
Ja, bei Hertha BSC gibt es in dem Fall keine Überraschung, dass Jonjo Kenny ausfällt mit der Gelbsperre und dass Pascal Clemens verletzungsbedingt fehlt. Das war von Anfang an klar. Seevolk rutscht auf die Rechtsverteidigerposition, wo sonst Jonjo Kenny spielt. Diego Demme ist auf der Sechserposition. Ansonsten hat Stefan Leitl offensiv wieder wirklich 4 exzellente Fußballer aufgestellt. Mit Cesar, mit Maser, mit Reese und mit Scherhand. Und dieser Fabian Reese ist wirklich in unglaublicher Form. 6 Tore in den letzten 4 Spielen. Also er unterstreicht nochmal, dass er einer der besten, vielleicht sogar der beste Zweitligakicker ist.
Und ganz sicherlich der überragende Mann derzeit bei Hertha BSC. Und man mag sich gar nicht vorstellen, wo Hertha BSC in der Tabelle stünde, wäre der nicht so lange verletzt gewesen, der Reese. Stellt sich natürlich die Frage, ob Fabian Reese auch in der kommenden Saison noch für Hertha spielen wird. Wagst du da eine Prognose? Bleibt Reese ein Blau-Weißer?
Ich kann das ehrlich gesagt ganz schwer voraussagen. Stefan Leitl, der Trainer, der sehr gut mit Fabian Reese kann, beide kennen sich sehr, sehr lange, hat gesagt, wir müssen hier eine Grundlage schaffen, müssen ihm zeigen, dass es sich lohnt, hier in Berlin zu bleiben. Ich glaube aber, wenn Fabian Reese vor allen Dingen nochmal seinen Traum sich erfüllen will, in der ersten Liga zu spielen, dann muss er in diesem Sommer Hertha BSC verlassen, dann muss er jetzt in die erste Liga wechseln. Ich würde sagen, das Ganze ist noch offen. Hertha BSC hat so Außenseiterchancen, was das angeht. Er fühlt sich in Berlin unglaublich wohl. Das System bei Hertha BSC ist genau auf ihn zugeschnitten. Also das spricht dann sicherlich für die Berliner. Auf der anderen Seite, ja, zweite Liga, das ist sicherlich nicht das, was Fabian Reese kann. Und er würde sich gerne eine Klasse höher nochmal versuchen. Und das kann ich absolut verstehen bei seiner Klasse.
Kann ich auch verstehen. Er ist eigentlich zu gut für die zweite Liga, oder?
Ja. Sehe ich auch so. Er ist ein überragender Kicker. Das hat er in der letzten Saison schon gezeigt. Das zeigt er in dieser Saison. Er ist ein Unterschiedsspieler mit einer unglaublich guten Schusstechnik. Stefan Leitl hat ihn vorne in den Sturm gepackt, neben Derry Scherhand. Das funktioniert richtig gut, weil Reese da eben auch in seine Abschlusssituation kommt und seine Stärken da entsprechend ausspielen kann, nämlich der Torabschluss und vor allen Dingen auch seine Geschwindigkeit.
Jakob Rüger, vielen Dank für den Moment. In einer Dreiviertelstunde ist Anstoß im Olympiastadion Hertha BSC gegen Darmstadt. Und in einer Stunde im nächsten Inforadio Sport schalten wir dann ins Olympiastadion zum Spiel, das dann schon laufen wird. Und dann sind wir auch live dabei bei den 2 weiteren Nachmittagsbegegnungen der zweiten Liga Ulm-Magdeburg und Hannover gegen Elversberg. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio ist weiter Matthias Wetzel. Hallo. Und wir kommen doch mal zum Zollstreit. Eine Befürchtung ist da, wenn China wegen der US-Zollpolitik weniger Waren in den USA los wird, dann könnte es Europa mit Produkten überschwemmen. Es gibt bei der EU in Brüssel aber auch die Meinung, dass der Streit Chinas mit den USA eine Chance für Europa sein könnte, mit der Führung in Peking neue, bessere Handelsabkommen zu vereinbaren. Wie das gehen soll, erklärt unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Es sind die Tage des vorsichtigen Tauwetters zwischen China und der EU. Während alle Welt nach Washington schaut, läuft die Brüsseler Diplomatie intensiv auch in eine andere Richtung.
We must engage constructively with China to find solutions in our mutual interest.
Mit China zusammenarbeiten in unserem beiderseitigen Interesse. So ungewohnt harmonisch formulierte es EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die einst heftig gegen China polterte. Aber jetzt schickte sie ihren wichtigsten Helfer, EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič, zu seinem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao. Das Ziel, sich locker zu machen, gegenseitig und miteinander und zu schauen, was geht. Angefangen beim alten Zwist um E-Autos. Das Leitmotiv, wenn Trump im Zollstreit aufzündet, will die EU mit China abrüsten.
I went there as a first member of the new commission to set up this new course of work.
Bei den E-Autos will die EU anfangen. Ursula von der Leyen hatte ein Anti-Dumping-Verfahren gegen China durchgesetzt, das am Ende auch deutsche Autobauer getroffen hat, die in China zum Teil in Kooperation komplette E-Autos bauen. Anti-Dumping-Zölle bis zu 35,5% bei der Einfuhr von chinesischen Elektroautos in die EU verärgerten die Führung in Peking. Die machte im Gegenzug französischen Cognac teurer, um es Brüssel heimzuzahlen. Mit diesem Ping-Pong könnte bald Schluss sein, hofft Bernd Lange. Der SPD-Politiker ist Chef des Handelsausschusses im Europaparlament.
Dass es eben Mindestpreise gibt, die von den Herstellern einen Ausgleich für die illegalen Subventionen darstellen. Und darüber verhandeln wir, und da pushe ich auch sehr stark für, gegenüber der chinesischen Seite als auch gegenüber der Kommission, gerade in diesem globalen Umfeld mit Herrn Trump und mit anderen.
Höhere Preise könnten sich am Ende die Hersteller einstecken. Überhaupt sollen die mehr in Europa machen, sprich vermehrt hier ihre E-Autos bauen, zusammen mit den Herstellern, die schon da sind. Es geht um Wettbewerbsbedingungen, um einen fairen Marktzugang für EU-Unternehmen. Die EU und China arbeiten an einer Vereinbarung, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. Wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen und das Problem unfairer Subventionen angehen, mit durchsetzbaren und überprüfbaren Verpflichtungen.
And monitorable commitments.
Ob das reicht? Unklar. Die Meinungen in den EU-Mitgliedsländern uneinheitlich. China werde Europa mit Überkapazitäten überschwemmen, falls der US-Markt wegfällt, egal ob der Zollstreit um die Autos beigelegt wird. Aber auch hier gibt es Pläne in Brüssel. Zum einen geht es um Importkontingente. Die Einfuhren könnten beschränkt werden, um eine Warenschwemme aus China zu vermeiden. Zum anderen geht es um Zusatzgebühren für Online-Versender und neue Verpflichtungen für Importeure. Genau hier droht aber auch neues Konfliktpotenzial. Vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht auch nicht. Vor dem geplanten EU-China-Gipfel, der im Juli stattfinden soll. In China, nicht in Europa.
Andreas Meyer-Feist war das aus Brüssel. Und von diesem ganz großen Thema zu einem sehr persönlichen, der Organspende. Seit Jahren wird in Deutschland mit Kampagnen immer wieder versucht, die Zahl der Spender zu erhöhen, mit eher mäßigem Erfolg. Einen ganz neuen Ansatz hat dazu der Verein Junge Helden. Er bietet Tattoos an mit einem eindeutigen Symbol, sozusagen einen Organspendeausweis auf der Haut. RBB24-Reporter Georg-Stefan Russeff war bei einer Tattoo-Aktion in Eberswalde nördlich von Berlin dabei.
Ich habe das Tattoo gerade das erste Mal gesehen und ich war echt überrascht. Also mich spricht es optisch eigentlich schon an. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in unserer Generation ganz gut ankommt, weil es eben so ein minimalistisches Design hat, was ja gerade auch ein bisschen im Trend ist.
Sagt Mathilde Gerner. Sie ist Studentin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Von der Tattoo-Aktion hat sie eher zufällig erfahren. Anders als Matthias Barth. Dem Präsidenten der HNE geht das Thema Organspende unter die Haut. Jetzt auch in echt. 50 Jahre seines Lebens hatte Barth kein Tattoo. Jetzt hat er sich eins zugelegt. Das schlichte grafische Zeichen kennzeichnet ihn ab jetzt als Organspender.
Den Ausweis habe ich bestimmt schon 25 Jahre in der Tasche. Aber heutzutage hat man ja auch den Geldbeutel viel öfter nicht dabei. Deswegen finde ich diese Aktion so eine tolle Idee, dass man eben sagt, dass es dann, wenn es darauf ankommt, auch tatsächlich eine klare Botschaft sendet.
Das Tattoo ist so gestaltet, dass es als Körperschmuck dienen kann. Rettungskräften und Medizinern sagt es aber, dass der Träger Organspender ist. Erfunden hat es der Verein Junge Helden. Innovativ versuchen sie so, insbesondere junge Menschen für das Thema Organspende zu interessieren, damit sie sich auch als Spender registrieren lassen. Wie wichtig Organspenden sind, können an diesem Tag alle von Robbie Wiedenmann erfahren.
Tattoo ist eine Möglichkeit für einen Gesprächsbeginn. Das Thema Organspende ist eins, was nicht jedem sozusagen direkt auf der Zunge liegt. Deshalb bin ich auch hier, um dem Thema ein Gesicht zu geben.
Der 35-Jährige brauchte nach langer Krankheit eine neue Leber.
Ich hatte vor 3,5 Jahren selbst das große Glück auf eine zweite Chance in meinem Leben. Und dafür bin ich hier, für das Thema zu werden und mich für das Thema stark zu machen.
Und so nutzt Robbie Wiedenmann auf einer Wiese des Campus der HNE die Gelegenheit, Studierenden im Gespräch zu erklären, dass sie das Tattoo als eine Art Bonbon verstehen könnten. Tätowierer, die den Verein unterstützten, stechen es kostenlos.
Kleine Einschränkung noch, rechtlich verbindlich ist der Tattoo-Organspendeausweis nicht. Er kann aber Medizinern zumindest einen Hinweis geben.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Comedy boomt im Fernsehen, in Podcasts, aber auch live auf der Bühne. In Berlin gibt's jetzt einen neuen Ort dafür, den Punchline Comedy Club. Der liegt mitten in der Stadt im Untergeschoss des Theaters am Potsdamer Platz und gestern feierte der neue Club seine Eröffnung. Auf der Bühne unter anderem Michael Mittermeier und Thorsten Sträter und im Zuschauerraum unser Kulturreporter Hendrik Schröder.
Tja, mit dem Humor ist das ja so eine Sache. Die einen liegen vor Lachen unter dem Tisch, die anderen wissen gar nicht so genau, warum das nun lustig sein soll. Ob es also wirklich immer noch Witze über zum Beispiel sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche geben muss, über vermeintlich unfreundliche Berliner, die so garstig sind, dass sie ohnmächtige Menschen mit Schaum vor dem Mund in der U-Bahn liegen lassen, über Radfahrer auf dem Gehweg, über Leute mit anderen sexuellen Präferenzen als den, ja, eigenen. Man weiß es nicht so recht an diesem Abend, aber jedenfalls sind alle auftretenden Comedians handwerklich zumindest richtig gut. Timing, Tempo, Feeling top. Und je später der Abend und je derber die gereichten Freigetränke knallen, desto prustender wird auch die Stimmung. Durch den Abend führt Routinier Michael Mittermeier, der auch als Berater für den neuen Punchline-Club tätig sein wird und regelmäßig dort auftreten will.
Habt ihr Bock auf Comedy?
Aber vielleicht erstmal zu dem neuen Club selbst. In einem Wort, super. Etwas über 800 Leute gehen rein, die Sitze auf dem Parkett stehen etwas eng, aber in anderen Locations ist das teils noch enger. An der Seite Sofas und Sessel, auf der Galerie noch gemütlichere Sitze, die offenbar als Premium-Seats vermarktet werden. Die Bars schmiegen sich an den Seiten ins Gesamtambiente, als gehörten sie genau dorthin. Das Licht ist warm, die Lampenschirme haben Trotteln. Der Punchline Club sieht aus wie eine Mischung aus britischem Pub und einem besseren Starbucks. In Zukunft sollen hier auch Fernsehaufzeichnungen stattfinden. Die Kameratauglichkeit wurde beim Bau ganz offensichtlich gleich mitgedacht. Die stockwerkhohe hölzerne Showtreppe auf der riesigen Bühne macht ordentlich was her. Die Sicht ist von fast allen Plätzen klasse, der Sound top.
Hat es sich nicht jetzt schon gelohnt zu kommen, einfach um zu merken, wie schön das Leben sein kann, wenn man kein Metall in der Fresse hat? Ist es nicht so geil?
Das Publikum an diesem Eröffnungsabend ist im Augenschein und Mittermeiers Klatschprobe nach eher Ü60 als Ü20, obwohl mit zum Beispiel Anna Lucia und Alex Stolt auch Künstler und Künstlerinnen deutlich unter 30 auf der Bühne stehen und je um die 15 Minuten Programm machen. Es ist ein bisschen müßig, jetzt ihre Gags nachzuerzählen. Sagen wir, es ging unter anderem um vegane Wohngemeinschaften, schwache Männer und Hexen in München. Wie gesagt, Humor ist ja dann doch Geschmackssache. Am Schluss haut noch Christina Boganski atemlos Witze über Schwänze und Schlampen in die Menge, bevor Thorsten Sträter, wie nennt man den eigentlich, Kultkomiker, in gewohnt ruhiger Manier den Abend beendet. Ein dem ausrastenden Publikum zufolge sehr gelungenes Opening einer interessanten neuen Location mitten in Berlin. Kann man mal wieder hingehen.
Finden Sie, dass dieses Blau Ihnen gut steht als Publikum, weil man sieht jeden Flusen. Sie wissen das, der Zahnersatz, alles kommt zum Vorschein. Ich halte es für falsch.
Gestern ist in Berlin der Punchline Comedy Club eröffnet worden und Hendrik Schröder war für uns dabei.
Werbung.
Schokolade.
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 Schokolade von Felicitas.
Willkommen im Felicitas Schokoladenland. Felicitas-schokolade.de.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikarfelland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an einer Baustelle. Sie benötigen bis zu 45 Minuten länger. Und in Richtung Dreikwerda dauert es vor der Baustelle 20 Minuten länger. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Dreieck-Nutetalle und Ludwigsfelde West Stau nach einem Unfall auf der rechten Spur. Vorsicht, es hat noch einen weiteren Unfall gegeben. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Teupitz und Barutmark Behinderungen nach einem Unfall und hier liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Westend. Rund um das Olympiastadion gibt es heute Behinderungen wegen eines Fußballspiels. Bis 17 Uhr müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Außerdem gibt es hier kaum Parkplätze. Bitte nutzen Sie zur Anfahrt die öffentlichen Verkehrsmittel.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Kerstin Reinsch. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz.
Die Finanzminister der Europäischen Union beraten gerade über die Aufrüstung Europas. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Domanski, bezeichnet die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage. Er begrüßt, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Der designierte Bundeskanzler Merz führt offenbar schon jetzt Gespräche mit den europäischen Nachbarn. Dabei geht es um die Pläne, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen zu können, sagte CDU-Generalsekretär Lindemann der Rheinischen Post. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Carsten Lindemann zeigte sich sicher, dass es Zurückweisungen an den Grenzen geben werde. Rechtlich sind sie jedoch umstritten, weil die EU-Staaten verpflichtet sind, Asylgesuche von Migranten zunächst zu prüfen. Unionsvertreter drängen darauf, beim Thema Migration noch vor der Sommerpause Änderungen durchzusetzen.
Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, das bedeute noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger netto für die Beschäftigten. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumt inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen aber freundlicher, maximal 16 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 10 und in Cottbus 15 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig, später auch Schauer und Gewitter möglich bis 24 Grad. Die Zeit 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Frieden in Freiheit. Auf wen kann die Ukraine sich im Kampf gegen Russland noch verlassen? Seit über 3 Jahren kämpft die Ukraine gegen den russischen Angriff. Doch nun wertet ausgerechnet der bisher wichtigste Verbündete, die USA, den Aggressor Russland diplomatisch auf, angeblich auf der Suche nach Frieden. Was das für die Ukraine bedeutet und ob ihr Kampf für Freiheit zum Frieden führen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem ukrainischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksiy Makeyev. Guten Tag, Herr Botschafter.
Guten Tag.
Matei fragt. Ein Podcast mit Sabina Matei.
Herr Botschafter, Deutschland bekommt im Mai voraussichtlich eine neue Bundesregierung. Die Koalitionsvereinbarung, die jetzt gerade getroffen worden ist, die sichert der Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit von russischer Aggression die weitere Unterstützung zu. Hätten Sie sich konkretere Zusagen gewünscht?
Das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gehört haben und was wir im Vertrag sehen, ist ein Schritt nach vorne, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und also darüber habe ich als Botschafter immer gesprochen und dafür geworben. Ich freue mich, dass heute in Deutschland die beiden Parteien es spüren, dass es im Interesse Deutschlands ist, die Ukraine zu unterstützen. Und auch eine weitere Gratwanderung ist, nicht nur so lange wie nötig, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist die Formel, die der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz schon im Wahlkampf geprägt hatte. Also nicht mehr so lange wie nötig, so wie sein Vorgänger, sondern alles, was nötig ist zur Unterstützung der Ukraine. Sie halten das also tatsächlich für ein Versprechen, nicht für reine Rhetorik.
Ja, die Gesellschaft glaubt nicht besonders oft den Politikern, geschweige von Diplomaten. Wie ich Diplomatie verstehe, ist, dass man mit Lügen überhaupt nichts erreicht. Und dass Diplomatie des 21. Jahrhunderts unter Verbündeten müsste eine ehrliche Diplomatie sein. Und ich versuche mal, das auch auf die Politik herbeizuführen und hoffen, dass auch die Politiker mit ihren Wählern ein ernstes, aber auch ein ehrliches Gespräch führen. Und wenn man ehrlich ist, dann macht man das, was man verspricht und was man sagt. Davon gehe ich aus.
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, das sind Ihre Maßstäbe. Bei welchem deutschen Außenminister, bei welchem deutschen Verteidigungsminister würden Sie die Interessen der Ukraine denn dann in guten Händen sehen?
Ja, das entscheiden natürlich jetzt die Koalitionspartner. Ein paar Namen kursieren schon in Berlin. Und ich muss sagen, dass sehr viele Minister ich persönlich sehr gut kenne und schätze. Und das gibt mir viele Gründe zu hoffen, dass es dann vorwärts, also weiter vorangehen wird. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel Boris Pistorius in der Ukraine im politischen Spektrum, aber auch beim Militär hochgeschätzt ist.
Und wie steht es um Friedrich Merz, den mutmaßlich nächsten Bundeskanzler? Kennen Sie den? Wird er in der Ukraine auch wahrgenommen?
Ja, er wird wahrgenommen. Friedrich Merz war, glaube ich, einer der ersten Politiker, die in die Ukraine nach dem Ausbruch des Großen Krieges gereist ist. Er war zweimal schon in der Ukraine, zuletzt im Dezember. Sie haben schon einige Male mit dem Präsidenten Zelensky getroffen, auch zuletzt während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, die Worte von Friedrich Merz werden in der Ukraine diskutiert und verfolgt.
Das Interessante an dieser Koalitionsvereinbarung ist, dass das Wort Krieg in dieser Vereinbarung nur im Zusammenhang mit der Ukraine vorkommt, aber nicht im Zusammenhang mit dem Rest Europas, nicht mit dem Westen, nicht mit Deutschland, obwohl seit Jahren von einem hybriden Krieg Russlands auch auf uns die Rede ist. Ist das ein Fehler, das nicht zu benennen?
Was ich genau weiß, dass das Wort Ukraine 17 Mal in diesem Koalitionsvertrag vorkommt. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Und nicht nur dort, wo es um Krieg geht, sondern dort, wo es um Europa geht. Wo es um Sicherheitseuropa geht, ist natürlich unmöglich, den russischen Krieg gegen die Ukraine außer Acht zu lassen. Das, was Sie sagen zum Thema Krieg, leider, und das haben wir auch in der Wahlkampagne gesehen, sehr viele Parteien und Politiker haben es bevorzugt, das Thema Krieg nicht besonders intensiv zu besprechen oder zum Thema der Wahlkampagne zu machen. Und das, glaube ich, ein echtes Versäumnis, weil sonst wird es den Menschen, vielen Menschen überhaupt nicht klar, warum man von Renten oder von den Preisen kaum sprechen kann, wenn es das Thema äußere Sicherheit, Bedrohungslage, mögliche Angriffe auf Europa und auch Deutschland, die andauern, und das wissen wir. Und das Thema Frieden und Friedensverhandlungen, all das gehört zum Alltag in Europa. Und man darf nicht wegschauen. Ich hoffe sehr, dass es auch jetzt nach der Wahlkampagne auch die schwierigen Themen von der Regierung und von Politikern angesprochen werden. Und meine Wenigkeit, ich stehe zur Verfügung, um auch mit Menschen weiter zu sprechen. Das habe ich gemacht in der Wahlkampagne, ohne in die Wahlen einzumischen. Und ich habe gute Ergebnisse bekommen nach diesen Gesprächen, Podiumdiskussionen, Townhall-Diskussionen und einfach Treffen mit Menschen in Chemnitz, in Aachen, in Leipzig und Dresden, in Schwerin.
In ganz Deutschland also.
Ganz Deutschland, ja.
Ein schwieriges Thema unter der vorangegangenen, jetzt noch geschäftsführenden Bundesregierung war immer die Unterstützung, die Art, der Umfang der Unterstützung der Ukraine, gerade was militärisch anging. Friedrich Merz spricht jetzt davon, alles, was nötig ist, zu geben. Was ist denn nötig? Was benötigt die Ukraine derzeit am meisten, um ihre Freiheit zu verteidigen?
Nur ein Beispiel. Freitag, letzte Woche. Nachmittag, ein warmer Tag, Frühling in der Ukraine, Stadt Kryvyi Rih. Kinder auf dem Kinderspielplatz. Und plötzlich eine russische Rakete, ballistische Rakete mit Streumunition. 9 Kinder getötet, 20 Menschen getötet. Ballistische Raketen können fast ausschließlich von einem Patriot-System abgefangen werden. Und wir sind Deutschland sehr dankbar dafür, dass 3 Patriot-Systeme aus dem deutschen Bestand in die Ukraine geliefert wurden. Deutschland ist weit vorne im Vergleich zu anderen Ländern, die über diese Systeme verfügen. Aber meine Aufgabe als Botschafter der Ukraine auch dafür zu sorgen, dass mehr Systeme kommen und auch mehr Raketen dafür zur Verfügung gestellt werden, weil jede Rakete kann so einen Angriff abwehren und 20 oder mehr Menschenleben zu retten. Und deswegen hat mein Präsident Volodymyr Zelensky klar gesagt, wir brauchen noch mehr von diesen Patriot-Systemen, und Botschafter auf der ganzen Welt suchen danach und versuchen, die Regierungen zu überzeugen, dass diese Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Deutschland hat auch sehr viel gemacht in der Sache Luftverteidigung. Iris-T-System, 6 davon, also volle Batterie, 6 Batterien, verteidigen die Ukraine heute. Die weiteren kommen. Gepard, Flakpanzer sind die besten Waffen gegen russische Drohnen. Aber wenn wir nochmals überlegen, Ukraine ist riesengroß. Und so ein System kann vielleicht ein Dorf oder ein Umspannwerk schützen. Aber flächenmäßig ist Ukraine immer noch 3 Jahren nach dem Beginn der täglichen russischen Raketenangriffen immer noch nicht geschützt. Deswegen Flugabwehrsysteme sind für uns seit langem das Wichtigste.
Die Bundesregierung in Spe hält auch an der NATO-Mitgliedschaft für ihr Land fest. Die wird aber wohl nicht kommen, jedenfalls nicht mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Wäre denn der Beitritt zur EU ein adäquater Ersatz dafür?
Wir sprechen nicht über Ersatz, wir sprechen über eine umfangreiche Lösung. EU und NATO-Mitgliedschaft sind in der ukrainischen Verfassung als Ziel verankert. Die Menschen überall in Europa begreifen es heute nach dem russischen Überfall der Ukraine viel besser, was diese Sicherheit, äußere Sicherheit heißt. Das haben die Finnen und Schweden begriffen und sehr schnell in die NATO beigetreten sind. Das haben nach meinem Gefühl die Deutschen nicht unbedingt verstanden, woher kommt diese äußere Sicherheit. Es ist so ein tolles Gefühl, in Sicherheit, in der Demokratie, in Freiheit zu leben, als ob es einfach vom Gott gegeben ist und da braucht man nichts zu machen, einfach genießen. Aber wir wissen über die deutschen Tugenden der Arbeit und daran muss hart gearbeitet werden, damit diese Sicherheit gewährleistet wird. Und das muss ich ganz klar Ihrer Hörerschaft sagen, Sicherheit in Deutschland ist von Männern und Frauen in Uniform gewährleistet, vom Bundeswehr und auch davon, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Und das heißt, wenn es was Schlimmes passiert, dann stehen die Verbündete, die anderen Nationen an der Seite Deutschlands oder an der Seite eines anderen Bündnispartners.
Genau das ist jetzt ja in Frage gestellt durch den amerikanischen Verbündeten in Gestalt der Regierung Trump. Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Das ist das Gefühl hier. Manche Experten sagen sogar, Trump habe im Grunde die Seiten gewechselt. Die Europäer sind jetzt keine Partner mehr, vielleicht sogar Gegner. Und Russland ist der Partner. Bestürzt Sie das nicht?
Also ich werde bei weitem nicht so weit gehen, in dem, wie wir die heutige Lage bezeichnen. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als Verbündete Europas agieren. Und die sind natürlich ausschlaggebend für den Frieden und Stabilität in Europa und in der ganzen Welt. Was aber viele hier in Deutschland in den letzten 2 Monaten nach dem Wechsel im Weißen Haus verstanden haben, Europa muss viel mehr dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Das war also für uns schon lange eine Offenbarung. Und dafür habe ich auch geworben, dass Europa viel mehr das Sagen haben muss, viel mehr in die eigene Verteidigung und in die Rüstungsindustrie investieren muss, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass in den letzten 2 Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands. Und das ist für mich ein gutes Zeichen und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Aber derweil haben, also was Europa angeht, ja nun Großbritannien und Frankreich eine Führungsrolle eingenommen. Die haben eine Koalition der Willigen gebildet, die sich diese Woche auch im Brüsseler NATO-Hauptquartier getroffen hat. Da wurde darüber diskutiert, wie der Ukraine ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben werden kann, falls sie sich auf einen Waffenstillstand irgendwann einlässt. Wie sollte so eine etwaige Truppe zur Sicherung des Friedens in der Ukraine aussehen?
Oh, das wird jetzt von den Militärs diskutiert und ich gehe davon aus, dass auch die Deutschen nach der Bildung der Regierung und nach der Wahl des Bundeskanzlers auch sehr aktiv an diesen Gesprächen teilnehmen. Für uns ist es viel zu früh zu sagen, was für eine Truppe sein kann, weil das hängt natürlich davon ab, wie die Verhandlungen mit den Russen enden. Also die haben erst begonnen. Die Amerikaner haben mit uns gesprochen, dann mit den Russen. Aber was haben wir gesehen, dass die Russen überhaupt kein Interesse an diesem Frieden haben? Wenn wir das eingewilligt haben und vereinbart haben, dass ja, wir würden jetzt Waffenstillstand zustimmen. Wir sehen, dass Russen attackieren uns weiter mit Drohnen und Raketen und mit vielen zivilen Toten. Das ist alles andere als Waffenstillstand und somit senden sie eine klare Botschaft an Washington und auch an Europa. wir sind an diesem Frieden überhaupt nicht interessiert. In diesem Sinne, es ist immer noch zu früh zu sprechen über irgendwelche Friedensmission, sondern darum, wie überhaupt so ein unverlässlicher Gesprächspartner wie Russland davon abgehalten werden kann, weitere Angriffe auf die Ukraine, auf die Nachbarn oder auch auf Europa zu veranstalten. Wir sind ganz am Anfang von diesen Gesprächen.
Der amerikanische Präsident dagegen glaubte, dass er innerhalb kurzer Zeit so einen Waffenstillstand, vielleicht sogar einen Frieden in der Ukraine herstellen könnte. Sie haben gesagt, man habe zuerst mit der Ukraine gesprochen. Wir erinnern uns an die Bilder aus dem Weißen Haus. Das war nicht sehr vielversprechend. Aber vor allem verhandeln die USA jetzt direkt mit Russland. Die Ukraine sitzt nicht direkt mit am Tisch. Hat ihr Land denn de facto wirklich ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen über sein Schicksal?
Ja, das ist wichtig zu verstehen. Zuerst haben die Gespräche zwischen der Ukraine und Vereinigten Staaten stattgefunden. Dann sind Amerikaner ins Gespräch mit Russen gekommen. Zurück zu uns. Wir hatten bis jetzt keine direkten Gespräche mit Russen. Und das waren erst die ersten Kontakte. Und es lässt sich jetzt feststellen, ob wirklich die Russen mit Worten und mit Taten an diesen Friedensverhandlungen interessiert sind. Nochmal, seit einem Monat liegt unser Angebot für einen umfassenden Waffenstillstand auf dem Tisch, aber Angriffe auf Zivilisten werden verstärkt und nicht reduziert. Es gibt sehr wichtige Dinge, die gemacht werden können, auch von unseren Verbündeten, damit man den Russen zum Verhandlungstisch zwingen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das sind die weiteren Sanktionen gegen Russland. Die Entscheidung über dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Das wurde auch im Koalitionsvertrag auch erwähnt, was ich wirklich wichtig finde. Und dass man weitere Pläne, konkrete Pläne zur militärischen Unterstützung der Ukraine, zur Aufrüstung, Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie, damit wir selber uns mit unseren Waffen schützen können. All die Schritte sind ausschlaggebend für erfolgreiche Verhandlungen, weil wir wissen es aus unserer Erfahrung ganz genau, das wissen die Amerikaner und auch die Deutschen, mit Russland kann man verhandeln nur aus der Position der Stärke. In diese Position müssen wir und unsere Partner versetzt werden.
Aber Europa allein kann das nicht leisten. Dazu sind die USA nötig. Aber die USA, das sehen wir doch gerade, werten Wladimir Putin vom globalen Paria wieder zum gern gesehenen internationalen Partner auf. Trump hat die Ukraine jetzt mit Zöllen überzogen, nicht aber Russland.
Manchmal freue ich mich sehr, dass ich mit all den Komplikationen und Schwierigkeiten Botschafter der Ukraine in Deutschland bin und nicht in den Vereinigten Staaten. Und das erspart mir die tiefgreifende Diskussion über Amerika. Was ich aber ganz genau weiß, es geht auch in diese Richtung, dass Deutschland und Europa mit am Tisch sitzen müssen bei diesen Friedensverhandlungen, weil erstens unsere Sicherheit ist unteilbar. Frieden Ukraine heißt Frieden in Deutschland. Es heißt Frieden in Europa. Und deswegen hoffen wir auf ein starkes Deutschland, das uns unterstützt, so lange wie nötig und mit allem, was nötig ist. Ich freue mich, dass auch vom Friedrich Merz, wie er das gehört habe, Germany is back on track. Also Deutschland ist zurück. Das macht uns Hoffnung, weil ich muss gestehen, die Ukrainer haben die besten Hoffnungen auf Deutschland. Auf kein anderes Land und Volk hoffen wir sehr, dass es uns unterstützt wie Deutschland.
Warum? Warum gerade Deutschland?
Das hat sich in den letzten Jahren geändert und ich habe auch daran gearbeitet, um unseren Menschen in der Ukraine zu erklären, dass Deutschland einen langen Weg hinter sich hat von 5000 Helmen bis zum zweitstärksten Unterstützer der Ukraine. Das, was ich von Anfang an hier in Deutschland machte, indem ich dem deutschen Steuerzahler und der Regierung für jede Waffenlieferung dankte, ist schon etabliert zu einem Spruch in der Ukraine: Danke Deutschland. Wissen Sie, nicht nur die Militärs, die deutsche Waffen benutzen, um uns zu verteidigen, wissen es hochzuschätzen. Einfach die Einwohner von Odessa, wenn mein Freund mir sagt: Oleksi, ich glaube, es ist gerade bei uns das Ding da aus Deutschland gekommen, weil ich höre den neuen Geräusch von Flugabwehrsystemen. Das müsste Iris-T sein. Das wissen unsere Menschen zu schätzen, dass diese Waffen unsere Leben retten und dass Deutschland jetzt wirklich an der Spitze in der Unterstützung der Ukraine steht.
Im Kern geht es beim Abwehrkampf der Ukraine um Freiheit. Hat sich das Freiheitsverständnis Ihrer Landsleute seit dem russischen Überfall eigentlich verändert?
Freiheit ist etwas, womit wir unser ganzes Leben verbracht haben. Kampf um Freiheit. Wir gehen davon aus, dass Freiheit ist immer den Kampf wert. Das haben wir während der Revolutionen in der Ukraine bestätigt, die Orangene Revolution, als uns die Freiheit wählen zu dürfen genommen wurde und die Präsidentschaftswahlen gefälscht wurden, sind wir auf die Straße gegangen, um zu protestieren und um frei wählen zu können. Dann die Revolution der Würde 2013, 2014, als uns unser Wunsch zurück nach Hause ins Europa zu kommen, auch weggenommen wurde. Seit 2014 dauert dieser Kampf um Frieden und um Unabhängigkeit, nachdem die Russen uns Krim und Teile Donbass weggenommen haben. Und jetzt sind 20% unseres Territoriums unter russischen Besatzung. Freiheit ist eine Herausforderung, ist den Kampf wert, und Freiheit erfordert Stärke. Demokratie muss besser bewaffnet werden als Autokratie. Und das sind die Erkenntnisse der Ukraine in diesen 11 Jahren Krieges gegen die Ukraine.
Herr Botschafter, was wäre für die Ukraine dann ein Frieden, der ihre Freiheit garantiert?
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können: Ich bin frei, ich genieße diese Freiheit, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vielen Dank, Herr Botschafter.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit Oleksiy Makejew, dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, führte Sabina Matay.
Matay fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau.
Zwischen Dreieck-Notetal und Ludwigsfelde West gibt es Stau nach einem Unfall auf der rechten Spur. 20 Minuten Verzögerung. Probleme auch auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle eine Stunde plus. Und in Richtung Dreieckwerder dauert es vor der Baustelle 20 Minuten länger. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Teupitz und Barodmark gibt es Stau nach einem Unfall und hier liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Westend. Rund um das Olympiastadion gibt es heute Behinderungen wegen eines Fußballspiels. Bis 17 Uhr etwa müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Außerdem gibt es hier kaum Parkplätze. Bitte nutzen Sie zur Anfahrt die öffentlichen Verkehrsmittel.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Finanzminister der Europäischen Union beraten gerade über die Aufrüstung Europas. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Domanski, bezeichnet die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage. Er begrüßt, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Die deutschen Arbeitgeber kritisieren die Rentenpläne aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Nach Berechnungen ihrer Bundesvereinigung kosten das konstante Rentenniveau von 48% und eine bessere Mütterrente bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Es sei leider keine Anstrengung zu erkennen, um die Ausgaben zu begrenzen, sagte Arbeitgeberchef Kampeter. Um die Vorhaben zu bezahlen, müssten also die Beitragssätze steigen. Das bedeute am Ende höhere Arbeitskosten für Unternehmen und weniger netto für die Beschäftigten.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumt inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich gestützt werden musste. Auf den Zeitplan hat das Ganze keine Auswirkungen.